Würden Sie freundlicherweise uns Ihre Aussage, Ihre Zeugenaussage mitzuteilen?
Nehmen Sie mal das.
Nein, ich brauche
Oh ja, die Übersetzung. So.
es nicht. Naja, ich rede jetzt, Frau Magister.
Hoffentlich.
Auch ich stamme in meiner Kindheit aus ärmlichen Verhältnissen. Und einen besonderen Wendepunkt in meinem Leben hat es gegeben, als man aus Österreich die Ostmark gemacht hat. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt fast keinen Kontakt mit meinem Vater gehabt, sondern nur mit meiner Mutter. Und habe meinen Vater erst 1939 kennengelernt, nachdem ich kurze Zeit zu Hause gewesen bin. Vorher war ich immer bei Pflegeeltern, bin dann von den Pflegeeltern weg in ein Kinderheim und von dem Kinderheim zu meinen Eltern. Dazu muss ich ein Erlebnis sagen, das dann in meinem weiteren Leben von großer Bedeutung sein wird. Ich bin mit meinem Vater, der schwer alkoholkrank gewesen ist, in Wien spazieren gegangen und zwei Wehrmachtsoffiziere sind vor uns gegangen. Und ich habe keine Ahnung gehabt von Politik, ich habe keine Namen von Politikern gekannt oder sonst irgendetwas. Ich war 10 Jahre alt und vor uns gehen zwei deutsche Offiziere und mein Vater hat sich zu mir heruntergebeugt und hat gesagt, mit meinen Händen erschlage ich dich, wenn du einmal zu diesem Verein gehst. Aber wenn der Stalin kommt, dann dürfe ich zur Roten Armee gehen. Ich habe mit diesem überhaupt nichts anzufangen gewusst, wird aber erst in meinem späteren Leben dann einmal eine Rolle spielen. Im Jahre 1939 wurde mein Vater als wehrunwürdig erklärt. Das heißt, er hat von dem deutschen Wehrkreiskommando ein Schreiben bekommen, dass er für alle Zeit nicht würdig ist, die Uniform des Führers zu tragen und dass er nicht einmal so viel Würde besitzt, am Felde der Ehre zu bleiben. In kurzer Folge, ohne dass ich etwas zu tun gehabt habe, und es war in meinen Augen so eine Art Sippenhaftung, habe ich das Schreiben bekommen von der Hitlerjugend, die damals in der Gonzagergasse in Wien etabliert war. Und da wurde mir mitgeteilt, also besser meine Mutter hat es mir vorgelesen, weil ich eigentlich momentan den Sinn nicht begriffen habe. Und da ist drinnen gestanden, dass ich ausgeschlossen bin vor der Aufnahme in das deutsche Jungvolk, dass ich ausgeschlossen bin in die spätere Aufnahme der Hitlerjugend und dass ich Zeit meines Lebens keiner Organisation angehören darf, die sozusagen der Nationalsozialistischen Partei unterstellt ist. Ich bin damals in die Hörnesgasse in die Schule gegangen und meine Klassenkameraden, wenn sie schon nicht in Braunhemd und Schnürsamthose gekommen sind, so haben sie zumindest das Hitlerjugendabzeichen getragen. Und das hat eigentlich gar nicht lange gedauert, bis man mich gefragt hat, warum kommst du nicht zu den Heimabenden? Ich nehme an, der Klassenvorstand Liebel hat das alles gewusst, hat mich auch in die sogenannte Eselsbank gesetzt und hat mich, solange Unterricht war, nicht ein einziges Mal angesprochen, mich nicht ein einziges Mal befragt oder irgendetwas mit mir gelernt. Die Zudringlichkeiten, warum ich nicht zu dem Heimabend komme, sind immer ärger und ärger geworden. Und seitdem verwehre ich mich auch gegen diese fürchterliche Sache für mich. Wir haben nichts gewusst. Ich war mit 12-Jährigen, 10- und 12-Jährigen in der Schule und im Klassenzimmer hat man mir entgegengeschrien, Naja, er wird sicherlich nicht zur Hitlerjugend dürfen, weil er ein 32. Jude ist. Also diese Kinder, diese Klassenkameraden, haben bereits gewusst, also über die Spannungen, also über diese unter Anführungszeichen bitte, Minderwertigkeit der jüdischen Rasse. Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst, als dass ich nicht mehr in die Schule gegangen bin und bin immer, wenn Schule aus war, bin immer so zu Hause gewesen, sodass meine Mutter nichts gemerkt hat. Aber es hat nicht lange gedauert, hat sie eine Vorladung bekommen und er geht nicht mehr zur Schule. Und später wird sich in meiner Krankengeschichte, die am Spielgrund im psychiatrischen Krankenhaus angelegt worden ist, eine Stellungnahme des Klassenleiters finden. Der Jugendliche schließt mit niemandem Freundschaft, er nimmt an den Unterricht nicht teil, er spricht mit niemand und treibt sich lieber auf Märkten und Straßen herum. Und eines schönen Tages war es soweit, ist die Polizei gekommen und hat mich, meinen Bruder und meine Schwester in die sogenannte Kinderübernahmestelle in Wien gebracht. Ich habe damals angenommen, dass mein Fernbleiben von der Schule ausschlaggebend war für meine Einweisung auf den Spielgrund, habe mir aber trotzdem Gedanken gemacht, warum auch mein Bruder und warum auch meine Schwester. Ich habe die Einlieferung in das sogenannte Jugendfürsorgeheim am Spielgrund zur Kenntnis genommen. Ich habe als Kind gar nicht mehr viel gefragt, warum und weshalb. Und da begegne ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Arzt, Dr. Heinrich Groß. Wir wurden dort Schädel vermessen. Dieser Primarius Groß hat überhaupt nichts mit uns gesprochen, sondern immer nur an eine Schwester das diktiert, hat uns dann in die Abteilung entlassen und auf der Abteilung sind wir unter der Aufsicht von Pfleger und Pflegerinnen gestanden, die frei geworden sind aus ihren ursprünglichen Dienststellen, denn die haben bei erwachsenen, kranken Menschen Dienst getan, die in der Folge alle nach Hartheim abtransportiert worden sind. Und so sind die Pavillone frei geworden und auch das Personal. Und das Personal, dieses Pflegepersonal, hat nun sämtliche Grausamkeiten, die sie bei den Erwachsenen in Anwendung gebracht haben, auch auf diese Kinder angewendet. Ich persönlich musste Pulver nehmen. Es wurde uns immer gesagt, das sind Vitamintabletten. Und auf diese Vitamintabletten bin ich immer müder geworden. Also ich habe überhaupt meine Umgebung nicht mehr wahrgenommen, bis ich mich dann aufgerafft habe und gesagt habe, ich nehme diese Medikamente nicht mehr. Und dann hat mein Pfleger gesagt, also freiwillig nehmen oder du wirst sie gerne freiwillig nehmen. Und dann hat man mir demonstriert, was es heißt, Medikamenten zu verweigern. Das hat geheißen, am Boden schmeißen, Hände und Füße bis auf den Kopf heraufdrehen, bei den Haaren oder bei den Augen oder auch in den Nasenlöchern den Kopf zurückziehen, den Mund aufsperren, dieses Pack Pulver hineinleeren, ein Glas Wasser noch. Und nach dieser Behandlung waren sie nicht einmal fähig, sofort aufzustehen. Das hat einige Monate gedauert. An mir selbst nicht, aber an mir Bekannten sind dann die sogenannten Speibinjektionen verabreicht worden, auch Schwefelkuhinjektionen. Von die Primarius Dr. Groß im Jahre 1999 bei einer Einvernahme durch die Untersuchungsrichterin Frau Magister Neundlinger wortwörtlich erklärt hat: Ja, ja, die Speibinjektionen hat es schon am Spielgrund gegeben. Die Speibinjektionen wurden schon verabreicht, aber das waren Disziplinierungsmaßnahmen gegen aufmüpfige Kinder. Und auf Vorhalt der Untersuchungsrichterin, ob er nicht Bedenken gehabt hat, Kindern diese Qual anzutun, denn eine Brechinjektion hat ja bedeutet, dass sie gebrochen haben und so lange gebrochen haben, bis eigentlich der Mageninhalt total freigegeben war, und dann haben sie immer weiter Brechreize gehabt, sodass der ganze Brustkorb und Bauchmuskeln, die sind alle einem, wie man sagt, Muskelkater unterworfen worden. Und er, der Herr Dr. Primarius, also der Herr Primarius Dr. Groß, hat keine andere Antwort gewusst. Ja, das waren Disziplinierungsmaßnahmen gegen Aufmüpfige, dann waren sie wenigstens nicht mehr so aufmüpfig. Und selbst 1999 hat sich niemand von der Ärzteschaft in Österreich an einer solchen Aussage gestoßen. Man hat es zur Kenntnis genommen, dass NS-Ärzte mit brutaler Gewalt Kinder mit Medikamenten so quasi niedertherapiert haben. Und meine Geschichte war dann weiter. Ich bin einige Monate auf dem Spielgrund gewesen, bin dann noch in das nationalsozialistische Erziehungsheim nach Mödling gekommen. Da haben sie uns mit politischer Schulung malträtiert. Und das Komische, was ich daran empfunden habe, ich werde aus der Hitlerjugend ausgeschlossen, weil ich nicht würdig bin, und musste aber an politischen Schulungen teilnehmen. Und die Behandlung in Mödling war eigentlich noch schlimmer als wie am Spielgrund. Denn es war so, von 6 Uhr abends bis 8 Uhr abends war immer politische Schulung. Und wenn es den Erzieher gepasst hat, dann ist er halt im Schlafsaal durchgegangen, ob es jetzt 3 in der Früh gewesen ist oder Mitternacht oder 11 Uhr, hat irgendeinen Zögling die Bettdecke weggerissen, ihn angebrüllt, wann wurde Adolf Hitler geboren. Und weh, dieser Junge hat nicht am Schlag sagen können, der 20.04.1889. Das Datum werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und diese Maßnahmen sind gemacht worden auf alle politischen Bereiche. Wir müssen von der NSV genauso lernen, als wir von der NSKK, also über alle Bereiche. Ich habe es ziemlich dumm empfunden, weil ich ja letztlich nicht, also zu keiner politischen Partei hätte gehen dürfen, weil ich ja unwürdig gewesen bin. Mit was ich mir das verdient habe, habe ich bis heute nicht mehr also erfahren können. Und so ist es halt so gewesen, dass durch das Einer für alle, alle für einen, immer alle bestraft worden sind, wenn irgendeiner nicht etwas gemacht hat. Das hat geheißen, von Strafexerzieren oder Strafturnen bis zur persönlichen Erschöpfung. Und man dann schon nicht mehr jeder fähig war, diese Turnübungen auszuführen, dann hat es noch die sogenannte Bastonade gegeben. Das war Schläge auf die Fußsohlen. Und das Ende war, bedankt sich bei den Huber und lernt ihm, dass er es nicht vergisst, wenn unser Führer geboren worden ist. Diese Maßnahmen haben natürlich zur Folge gehabt, dass unter den Zöglingen unvorstellbare Grausamkeiten stattgefunden haben. Jene, die das verschuldet haben, wurden von der Meute geschlagen. Es wurden ihnen das Bett benetzt und was Gott, welche Bösartigkeiten. Aber immer wieder hat es dann das zur Folge gehabt. Wir haben in Mödling einen Erzieher gehabt, und dieser Erzieher hat sich in homosexueller Art Burschen genähert und auch ich war unter ihnen. Ich habe mir das gerne gefallen lassen, weil ich habe verschiedene Begünstigungen, Erleichterungen, also mit dieser Duldung erkauft. Ich bin dann in der Schule einmal, also ich bin sehr wenig in die Schule gegangen, aber in Mödling hat es eine Schule gegeben, im Unterricht eingeschlafen und da hat mich dann der Klassenlehrer gefragt, warum. Und dann habe ich heute noch alles dann erzählt, was ich auf der Gruppe
auch Mr. Savray.
Bitte?
Earphones.
Könnten Sie bitte jetzt
auf dieser Gruppe abgespielt hat. Die Folge war, ich bin auf die Strafgruppe versetzt worden. Der Erzieher ist
Can you summarize the remainder of your testimony? We are a bit pressed, I'm sorry to say.
Tut mir leid. Das Mikro war aus. Wir, könnten Sie bitte Ihre Aussage etwas zusammenfassen? Wir sind leider unter Zeitdruck. Wenn das...
In dieser Phase ist wiederum ein Psychiater gekommen, Dr. Winkelmeier, und der hat festgestellt, wenn der Jugendliche sich das so lange gefallen hat lassen und keine Meldung gemacht hat, dann ist das so oder habe ich es nicht normal. Und das war meine Abgabe auf der Euthanasieklinik am Spielgrund. Das war eine Abteilung, die dem Reichsausschuss unterstanden hat. Der Leiter war der Primarius Dr. Illing, ein Mann aus Leipzig. Und hier habe ich dann auch wieder den Herrn Dr. Groß begegnet. Ich habe mich auf dieser Krankenabteilung, unter Anführungszeichen, mit Fluchtgedanken getragen. Und das war dann die Maßnahme, dass ich in eine Zelle gesperrt worden bin. Ich war damals 13 Jahre alt und bin ungefähr an mehr als wie ein Jahr mit nichts anderes als wie mit einem Nachthemd und mit Turnschuhen in der Zelle auf und ab gegangen. Ich habe keine Schule mehr besuchen dürfen, ich habe keinen Besuch mehr bekommen. Ich bin mit Wasserkuren und Wickelkuren und Speiwinjektionen behandelt worden. Auch eine sehr demütigende Art war, ich war bin vorgestellt worden in einer Schwesternschule auf Babylon 15, das war übrigens der Babylon, auf dem Kinder getötet worden sind. Und da wurde an mir demonstriert, was rein äußerlich, erbiologisch und soziologisch minderwertig ist. Diese Aussage findet sich in einem Gutachten von dem Primarius Illing.
Ja. Thank you very much, Mr. Savray.
Vielen Dank, Herr Savray. Ich bin sicher, dass Sie, auch wenn wir sehr viel mehr Zeit hätten, doch Ihre Geschichte, Ihre schreckliche Geschichte nicht ganz zu Ende erzählen könnten. Schauen